Bevor wir starten, wie immer an dieser Stelle, ein kurzes und herzliches Dankeschön an meinen Werbepartner Koro, der diesen Podcast möglich macht und das jetzt schon eine ganze Weile. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich muss sagen, ich liebe den Sommer mit seinen Vibes. Wenn man draußen essen kann, so viel Zeit an der frischen Luft verbringt, spontan mal ein Picknick macht oder abends auch mit den Freunden den Grill anwirft. Und genau dafür hat Koro im Juli alles, was euer Herz und euer Bauch begehren. Es gibt super leckere Aufstriche und Dips, die perfekt zum Teilen sind. Tolle Fleischalternativen fürs Barbecue und zwar ganz ohne Kompromisse beim Geschmack. Und für zwischendurch, da lieb ich die salzigen Snacks, wie die Edamame zum Beispiel oder die gerösteten Maiskörner. Die sind super crunchy, super würzig und einfach lecker. Und wer es ein bisschen süßer mag, für die heißen Tage finde ich Trockenfrüchte mega, weil sie einfach nicht schmilzen. Das heißt, man hat keinen klebrigen Stress und trotzdem schmecken sie sommerlich leicht. Wenn ihr Lust habt, ein bisschen Vorrat für eure Sommerabenteuer anzulegen, wie immer gibt's für alle Get Happy Hörerinnen und Hörer 5% Rabatt aufs komplette Sortiment von Koro. Surft doch mal vorbei im Onlineshop, der ist riesig, macht total Spaß, ihn zu entdecken. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Und jetzt viel Freude mit der neuen Folge und vielleicht einem kleinen Snack dazu.
Den Blick dorthin zu shiften, das finde ich, ist einer der größten Schlüssel, die wir lernen dürfen. Und wirklich wahrzunehmen, hey, das hat auch wahnsinnig viele Vorteile. Das ist eine unglaubliche Stärke. Das ist, ich bin so ein bisschen vorsichtig mit diesem Wort Superkraft, weil es eben manchmal auch sehr anstrengend ist.
Get happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.
Und ich sage, hallo ihr lieben Menschen, schön, dass ihr auch an diesem Freitag wieder mit dabei seid. Wie immer hoffe ich, es geht euch gut und dass ihr in diesem Moment an einem schönen und an einem sicheren Ort seid. Hier im Süden Deutschlands macht der Sommer heute eine Pause und ehrlich gesagt, ich genieße es total, weil es hat irgendwie um die 18 Grad und ich find's mega und feiere es hart nach der Hitze in den letzten Tagen. Auf vielfachen Wunsch geht es in der heutigen Folge nun endlich um das Thema Hochsensibilität und Hochsensitivität. Dass dies zwei ganz unterschiedliche Phänomene sind, das war mir ehrlich gesagt auch nicht klar, bis ich das Buch meiner Gesprächspartnerin in den Händen hielt. Hochsensibilität beschreibt eine Persönlichkeitseigenschaft, bei der Menschen Reize, sowohl äußere, also Geräusche, Gerüche, Stimmungen, als auch innere Gedanken und Gefühle besonders intensiv und tiefgehend wahrnehmen und verarbeiten. Und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, das ist für die Betroffenen Fluch und Segen zugleich. Hochsensible Menschen sind eingeladen, sich sehr gut mit den eigenen Bedürfnissen auszukennen, um in der Welt, in der wir leben, nicht komplett unterzugehen. Und ich glaube ganz fest daran, je besser wir das lernen, anstatt uns selbst für zu empfindlich zu halten, was uns ja dann häufig auch gespiegelt wird oft, umso mehr wird der Fluch zum echten Segen. Denn Hochsensibilität ist in Wahrheit eine wahre Superpower. Nina Brach ist Expertin für Hochsensibilität, sowohl als hochsensible Person selbst, als auch als zertifizierte systemische Coachin. Ihr Wirken zielt darauf ab, hochsensiblen Menschen inneren Frieden, Abgrenzung, Fokus und Selbstbestimmung für ein energiereiches und ausgewogenes Leben zu ermöglichen. Ihr erstes Buch ist im März in diesem Jahr erschienen und es trägt den wunderbaren Titel Ein Hoch auf deine Sensibilität. Hallo liebe Nina, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Hallo liebe Kathi, vielen, vielen Dank. Ich freue mich wirklich sehr, dass ich heute hier sein darf und vielen Dank für dieses schöne Intro.
Naja, also wir Hochsensiblen, und da gehöre ich natürlich dazu, müssen ja an der Stelle zusammenhalten. Und ich finde es so wunderbar, dass das Thema Hochsensibilität, ich würde vorschlagen, dass wir der Einfachheit halber, um nicht immer beide Begriffe zu strapazieren, Hochsensibilität in dieser Folge auch stellvertretend für Hochsensitivität benutzen. Guck mal, jetzt habe ich schon mal meinen eigenen Worten, habe ich mich verstolpert und komplett den Faden verloren. Jetzt habe ich ihn wieder. Dass Hochsensibilität in diesen Tagen doch immer mehr auch in der Mitte der Gesellschaft ankommt. Nimmst du das auch so wahr?
Ja, absolut. Ich glaube, dass das ist auch mein Ansinnen gewesen, überhaupt dieses Buch zu schreiben. Ich würde gerne dazu beitragen, dass dieses Phänomen oder dieses Wesensmerkmal einfach immer mehr noch in den Fokus rückt, dass einfach immer noch mehr Menschen wissen, was da vielleicht mit ihnen los ist oder vielleicht auch mit Menschen in ihrem Umfeld. Und ja, zu meiner großen Freude einfach, dass das immer mehr passiert. Und ja, möchte aber trotzdem immer noch, ich glaube, da ist noch Luft nach oben. Also da darf noch ein bisschen mehr passieren und bin sehr viel dankbarer für diese ganzen Chancen, die ich jetzt hier gerade bekomme. Genau.
Um darüber zu sprechen, ja, es ist ganz wunderbar. Wann hast du in deinem Leben denn festgestellt, du bist in irgendwelchen Belangen in deinem Leben anders als andere, also dass du eine Hochsensibilität hast?
Eigentlich schon immer, ehrlich gesagt. Ich bin jetzt 43 und fühle das eigentlich mein ganzes Leben lang. Und dachte früher tatsächlich immer, ja, okay, was ist hier los? Habe mich wirklich immer wie vom Mond gefühlt oder vom Mars wahlweise. Und habe einfach wirklich oft diese Situation erlebt, dass ich in einer Situation war, wo ich eine bestimmte Empfindung zu hatte oder eine bestimmte Wahrnehmung zu hatte und mir dann von jemand anders gespiegelt wurde, das ist doch überhaupt nicht so gewesen, das stimmt doch gar nicht, das war doch gar nicht so. Und diese Mixed Messages, sage ich mal, ne, zwischen meinem eigenen Empfinden und der Spiegelung der anderen, das war sehr oft sehr verwirrend. Und bis ich mal dahinter gekommen bin, warum das vielleicht so ist, dass wir einfach so unterschiedliche Wahrnehmungen haben als verschiedene Menschen, hat das einen Moment gedauert. Also den Begriff der Hochsensibilität habe ich erst so mit Mitte 20 kennengelernt und habe diesen Begriff dann gelesen. Und das war wirklich wie so eine Offenbarung. Und auf einmal hat alles total viel Sinn gemacht, auch im Rückblick. Und ich konnte so ganz viele Boxen ticken und dachte, ah, okay, das ist nur in Anführungsstrichen das, okay. Und es geht auch ganz vielen anderen Menschen so. Das war eigentlich das Schönste daran, weil ich irgendwie immer dachte, ich sei die Einzige, der das so geht. Weil ich eben ganz oft diese Reaktion bekommen habe. Und das hatte sehr viel Heilsames und ja, hat einfach ganz, ganz viel erklärt, so im Rückblick.
Ich glaube, ich habe das erste Mal von dem Begriff gehört, also HSP, High Sensitive Personality, in einem Buch von Luca Rohleder, das ich 2013, glaube ich, in den Fingern hatte. Und es ging mir wie dir, ich habe das gelesen und die Erkenntnisse waren bahnbrechend für mich. Also auch dieses, hab immer einen Eiweißriegel dabei, achte darauf, dass du nicht in den Unterzucker kommst, achte auf dein Umfeld, auf Reize, auf Licht, auf Restaurants. Und bis dahin habe ich auch gedacht, ich bin einfach seltsam und alle anderen sind es nicht. Also ich habe Menschen beobachtet, die Abende genießen konnten und sich so loslassen konnten bei Partys und in jedem Lärm weiterhin sich unterhalten konnten. Während ich schreibe darüber auch in meinem Buch, ich habe auf Partys gerne heimlich die Musik leise gemacht.
Sehr guter Move.
Ich habe es nicht ausgehalten. Und dann bin ich so in so unbeobachteten Augenblicken, bin ich immer zur Anlage gegangen und habe die ein bisschen leiser gemacht. Hat nie einer gemerkt. Kennst du solche Momente?
Absolut, total. Also ich habe immer meine Ohrenstöpsel dabei, wirklich in ganz vielen Situationen und trage die inzwischen mit sehr viel Stolz. Das war auch nicht immer so. Genau, inzwischen ist das fast so mein Statement-Accessoire.
Du hast ein tolles Buch geschrieben, was nicht nur inhaltlich unheimlich schön ist, sondern auch, möchte ich an dieser Stelle mal hervorheben, weil es mir einfach sehr aufgefallen ist, auch vom Layout her so wahnsinnig liebevoll und schön gemacht ist und so viel Wertvolles drin hat für Menschen, die wie du und ich in dieser Welt einfach besonders viel Achtsamkeit brauchen, sagen wir es mal so. Lass uns doch mal wissenschaftlich einsteigen, weil der Begriff der Hochsensibilität ist ja nicht einfach ein Alltagskonzept, sondern ja auch wissenschaftlich mittlerweile ganz gut untersucht. Wann hat er das erste Mal seinen Weg in die Öffentlichkeit gefunden? Also wem verdanken wir diese Entdeckung der Hochsensibilität?
Da hat Elaine Aron einen sehr, sehr großen Beitrag zugeleistet. Es ist eine amerikanische Psychologin, die in den 90er Jahren eigentlich schon angefangen hat, darüber zu forschen und zu schreiben. Und ihr Klassiker heißt Sind Sie hochsensibel? Und dieses Buch ist mir auch mit Mitte 20 in die Hände gefallen. Darüber schreibe ich auch kurz über diesen Moment in meinem Buch. Buch und hat mir wirklich einfach wahnsinnig viel geholfen und sehr, sehr, ja, einfach viel erklärt. Und die Elaine Aron hat da wirklich ganz viel Grundlagenarbeit geleistet und hat sehr viel dazu geforscht und auch sehr viel erklärt und macht das auch immer noch. Und genau, ist so die Pionierin, würde ich sagen, in diesem Gebiet. Ansonsten gibt es natürlich schon Studien und so. Es gibt schon einiges, inzwischen auch immer mehr, aber es ist immer noch, wie gesagt, sehr viel Luft nach oben, auch gerade in diesem wissenschaftlichen Bereich. Auch was in der Gehirnstruktur und diesen Dingen vor sich geht, das ist alles schon eher so ein bisschen mit Konjunktiv immer zu versehen, weil es nicht so 100% ganz klar in einer Studie mal erfasst wurde. Es gibt viele Studien, wo das so am Rande mal vorkommt und auch mal erwähnt wird, aber eben bisher gibt es, zumindest meines Wissens, noch keine spezifische, wirkliche Studie zum Beispiel zur Gehirnstruktur oder zum Nervensystem speziell hochsensibler Menschen. Also da gibt es auf jeden Fall noch ordentlich was zu tun, aber wir wissen ja alle, Studien kosten sehr viel Geld und ja, da gibt es scheinbar noch niemanden, der dieses Geld wirklich auch in die Hand nehmen möchte. Obwohl ja dieses Phänomen 20% der Bevölkerung betrifft, also jede fünfte in etwa, das ist ja auch eine Schätzung. Aber in etwa, wenn man sich so das vorstellt, man sitzt im Bus oder, weiß nicht, im Café und zählt das mal so ab, dann ist das ja schon eine recht hohe Zahl. Und genau, deswegen mir so wahnsinnig wichtig, dass wir da immer weiter drüber aufklären.
Es würde ja fast mal nach einer kleinen Instagram-Umfrage schreien. Mhm. Vielleicht packen wir die mal in die Story, passend zu dieser Folge. Ob ihr glaubt, dass ihr hochsensibel seid, weil ich glaube, die Zahl ist sogar noch höher. Also Dunkelziffern sind ja immer auch mit Vorsicht zu genießen. Und ich glaube auch, dass vielleicht sehr viel mehr Menschen hochsensibel sind, ohne dass es ihnen bewusst ist.
Das denke ich auch, auf jeden Fall. Weil viele, glaube ich, einfach das gar nicht so zulassen. Vielleicht, also es gibt ja diese beiden Seiten, ne, dass man es gar nicht so richtig wahrhaben möchte vielleicht, weil es einfach gesellschaftlich immer vielleicht noch ein bisschen als schwach konnotiert wird. Und viele aber auch einfach den Begriff nicht kennen, glaube ich, und sich wirklich fragen, ja, okay, ich bin jetzt irgendwie vielleicht ein bisschen komisch drauf. So. Aber ja, das für sich einfach noch nicht so erkannt haben oder auch erkennen wollen.
Mhm. Hochsensibilität betrifft vor allem Reize. Also ich habe es in der Anmoderation schon kurz gesagt, Lärm, Licht, aber auch, das habe ich jetzt auch von vielen Menschen gehört, so ein besonders, und ich glaube, schreibst du auch im Buch drüber, so ein besonders ästhetisches Empfinden. Also dass die Dinge so sehr klar sein müssen, sehr aufgeräumt. Erzähl mal ein bisschen, wo sich Hochsensibilität überall zeigen kann im Alltag.
Also es ist wirklich sehr unterschiedlich. Es gibt auch nicht die eine Hochsensibilität, sondern es ist bei jedem sehr unterschiedlich ausgeprägt. Ich unterscheide ja, wie gesagt, schon zwischen Hochsensibilität und Hochsensitivität. Aber ja, es ist wirklich sehr komplex, das immer hintereinander zu sagen. Deswegen sehr gerne auch Synonym verwendet. Bei der Hochsensibilität betrifft es wirklich diese klassischen fünf Sinne. Also ich höre etwas sehr, sehr laut oder empfinde es als sehr laut. Deswegen spreche ich zum Beispiel relativ leise, wenn ich mich nicht dazu bewusst zwinge, laut zu sprechen, weil ich mich sehr laut höre einfach. Ich empfinde das als laut. Oder eben, was du sagtest auf Partys, mir ist einfach schnell zu laut. Oder wenn ich in einem Café sitze, kann ich dir ganz genau sagen, was an welchem Tisch gesprochen wird. Das Geschirr klappert noch, dann wird da die Bestellung aufgenommen. Und ja, das ist einfach sehr fordernde Situation, wo viele Reize eben durch diese Gehirnschwelle gehen, sozusagen, es fehlt wie eine Art Spam-Filter, sage ich immer. Es ist wie, als würde das Postfach die ganze Zeit volllaufen, als würde da kein Türsteher sein, der sagt, du kommst rein, du nicht. Also auf jeden Menschen prasseln ja im Grunde die gleichen Reize ein, aber bei manchen Menschen steht da eben dieser Türsteher und sagt, du darfst rein und du bleibst noch mal kurz draußen. Und bei hochsensiblen Menschen ist diese Schwelle einfach sehr niedrig. Das heißt, da wird einfach sehr viel reingespielt. Egal, ob das jetzt Lautstärke ist oder etwas Visuelles, wo jetzt jeder Fussel wahrgenommen wird oder das mikroskopisch kleine Stück Banane im Obstsalat rausgeschmeckt wird, das Schildchen hinten kratzt im T-Shirt, das nicht toleriert wird oder zu enge Socken. Ich zum Beispiel trage meine Socken immer auf links, weil die Naht mich nervt. Mhm. Solche Dinge sind einfach sehr, sehr typisch für die Hochsensibilität. Und es gibt natürlich das, was ich als Hochsensitivität beschreibe, dass dieser sechste Sinn, dieses tief empathisch sein, dieses Schwingungen, Energien spüren. Man kommt in einen Raum und merkt, hier war jetzt gerade irgendwas los. So. Mhm. Oder eben auch einfach zu spüren, wenn es jemandem nicht gut geht zum Beispiel. Oder auf der anderen Seite ja auch sich wahnsinnig doll mitfreuen können, wenn es jemand wahnsinnig gut geht. Also es hat eben immer auch diese beiden Seiten.
Also eine Schwingungsfähigkeit.
Genau.
Mein akustischer Endgegner in Cafés und Restaurants ist die Siebträger-Kaffeemaschine in Kombination mit einer Kaffeemühle. Möchte ich mich auf die Erde werfen und weinen. Und das ist so schade, weil das sind meistens total schöne Cafés, die auch sehr viel Wert auf gute Qualität legen und halt so arschteure Kaffeemaschinen haben, die aber so brachial laut sind. Also ihr merkt schon, wenn ihr euch jetzt gerade wiedererkennt, man kann dann über die Jahre auch lernen, das ein bisschen mit liebevollem Humor zu betrachten. Und darum geht's ja letztendlich auch, dass wir lernen, das ist ja auch dein Anliegen mit diesem schönen Buch, dass wir lernen, das erstmal anzuerkennen und zu akzeptieren und dann auch die Schönheit darin zu sehen.
Total, das ist, liegt mir ganz, ganz doll am Herzen, dass nicht immer nur das Negative gesehen wird, weil ganz viele Menschen, die mit mir arbeiten, kommen zu mir und sagen, oh, mach das aufhört, das soll weggehen, ich will das nicht mehr, weil das so anstrengend ist. Und ich kann das sehr, sehr gut verstehen und nachvollziehen, weil es wirklich auch anstrengend ist, wenn man eben permanent da oben geflutet wird, einfach mit diesen ganzen Reizen und eben für sich selber noch nicht die Strategie gefunden hat, wie das eben leichter gehen kann. Und ein ganz, ganz großes Anliegen von mir ist eben, diese andere Seite auch wahrzunehmen. Ja, es ist manchmal anstrengend und es bleibt auch manchmal anstrengend, aber es gibt auch die schönen Seiten. Und den Blick dorthin zu shiften, das, finde ich, ist einer der größten Schlüssel, die wir lernen dürfen. Und wirklich wahrzunehmen, hey, das hat auch wahnsinnig viele Vorteile, das ist eine unglaubliche Stärke, das ist, ich bin so ein bisschen vorsichtig mit diesem Wort Superkraft, weil es eben manchmal auch sehr anstrengend ist. Und ich glaube, das wäre auch falsch, das zu sagen, dass es nie so ist, sondern das ist einfach auch manchmal so. Und es geht auch mir immer noch manchmal so, dass ich denke, boah, es überfordert mich jetzt. Und das ist auch okay, aber das dann eben anzunehmen und zu wissen, okay, jetzt habe ich meine Tools hier parat und ich komme da jetzt auch besser wieder raus und ich weiß, was ich tun kann, einfach damit es mir besser geht oder damit ich das nächste Mal eben auch vielleicht gar nicht in diese Überforderung überhaupt reinkomme. Das ist einfach wichtig, aber es gibt eben diese wahnsinnig schönen Seiten. Also ein ganz typisches Beispiel bei mir ist, ich bin sehr lärmempfindlich, also wirklich die Lautstärke ist eins meiner Sinne, die einfach sehr, sehr hoch gedreht ist. Ja, genauso wie mein Geruchssinn. Ich habe auch schon mehrere Gaslecks erschnüffelt in meinem Leben. Das ist eben dann die praktische Seite davon. Wenn aber vor mir jemand geht, der gerade in Parfum gebadet hat auf der Straße, dann muss ich leider die Straßenseite wechseln. Aber mir ist einfach sehr viel, viel zu laut. Aber wenn ich dann, ich liebe klassische Musik, wenn ich dann im Konzert sitze, dann also ich möchte das keine Einzelsekunde missen, weil das dort natürlich auch laut ist, aber ich höre einfach diese ganzen Nuancen, dieses feine Abgestimmte, das kann ich alles wahrnehmen und es geht so tief rein bei mir. Das ist einfach so, so schön. Ich bin so beglückt, wenn ich da sitze und das so aufnehmen kann, weil es einfach gerade Kunst und Kultur geht bei mir wirklich ganz direkt durch. Und das ist eine unglaublich schöne Eigenschaft und die würde ich ja auch loswerden, wenn ich dieses mir ist es zu laut loswerden würde. Und dafür werbe ich immer ganz viel, wirklich zu sehen, hey, ja, es gibt diese anstrengenden Kontexte dieser Eigenschaft, aber es gibt auch die wunderschönen Kontexte und lass uns mal überlegen, was daran toll ist und was, wo es schön ist und wie du davon mehr machen kannst, wie du dich mehr in diese Kontexte begeben kannst. Was brauchst du dafür? Wie kann das für dich gut funktionieren? Wie kann es auch für dich funktionieren, wenn der Kontext nicht immer der positive ist, sondern manchmal sind wir halt eben in einem Kontext, der uns für uns herausfordernd ist. Zum Beispiel in der Schule oder auf der Arbeit oder wo auch immer. Da können wir uns nicht immer alles so backen, wie wir uns eigentlich gerne vielleicht hätten. Es geht nicht eben nicht immer. Mhm. Aber wie kann es dann leichter gehen? Und wie kann ich auch diese Kreativität, die viele hochsensible Menschen haben, dafür nutzen? Wie kann ich meine Lösung gestalten, meine Herangehensweise? Da arbeite ich wahnsinnig gerne dran und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr großer Schlüssel.
So eine schöne Botschaft, die ich auch immer wieder versuche zu vermitteln, auch in dem Podcast, aber auch wenn ich mit Klienten arbeite, dass es, weil ich kenne es halt auch von mir, du wirst es von dir wahrscheinlich auch kennen, dass ich so lange gedacht habe, wie muss ich werden, damit ich mich in dieser Welt zurechtfinde, und das irgendwann umzudrehen und eher darüber nachzudenken, wie kann ich mir eine Welt gestalten, in der ich mich gut zurechtfinde.
Ja, absolut.
Finde ich also total schön. Brauche ich in meinem Alltag? Wie darf meine Welt sein? Wenn, also meine Freunde wissen, dass ich mittlerweile Restaurants nach Lautstärke aussuche. Wobei ich auch dazu sagen muss, es ist bei mir auch tagesformabhängig. Es gibt auch Tage, da macht es mir überhaupt nichts aus. Und komischerweise, deswegen finde ich das schön, was du gerade mit der Musik und mit den Konzerten gesagt hast, ich bin ein großer Festival-Fan. Und wenn ich mich nur darauf einlassen kann, also nehmen wir mal eine für mich recht laute Band, die Foo Fighters, die ich aber wirklich unheimlich liebe. Und wenn ich auf einem Festival bin und ich bin so sehr mit mir verbunden, dann kann ich mich auf diesen Vibe total einlassen. Und dann macht mir die Lautstärke komischerweise überhaupt nichts aus. Und ich frage mich, woran liegt das wohl? Also schütte ich so viel Endorphine, Serotonine, also diese ganzen Glücksbotenstoffe aus, damit mich das gut stabilisiert? Ich, keine Ahnung, was wären deine Gedanken dazu?
Also ja, ich würde auch denken, dass das schon auch sehr viel hormonell macht einfach, dass das großen Einfluss hat. Ich glaube auch, wenn man sich einfach auf etwas freut, dann ist man anders eingestellt. Und man weiß vor allen Dingen, was passiert. Wenn du gehst auf also scheinbar ja öfter auf Festivals, dann weißt du, wie es da ist. Du weißt, was du brauchst, auch unterbewusst vielleicht. Mhm. Und stellst dich da schon vorher drauf ein. Und weiß nicht, nimmst vielleicht eine Trinkflasche mehr mit oder ziehst was Bequemes an, was du gerne anziehst. So unterbewusst auch so Dinge. Weil man sich's einfach schön machen will, diese Zeit genießen will. Und ich glaube, das macht einen riesen Unterschied. Als wenn man jetzt zum Beispiel in eine Situation kommt, die man nur bedingt beeinflussen kann, wo man noch nicht so ganz genau weiß, was passiert. Auch wenn Super. Das Café vielleicht bekannt ist, aber du weißt halt nicht, wer da noch sitzt und wer dann bedient und ob die Kaffeemaschine an ist oder ob es eine neue ist und so weiter. Also ich glaube, das sind Faktoren, die da auf jeden Fall mit reinspielen.
Total logisch. Vielen Dank. Das wäre auch des Rätsels Lösung. Denn es stimmt, ich gehe auch nur auf Festivals, wenn ich da schon mal war. Mhm. Beziehungsweise, wenn ich irgendwie die Möglichkeit habe, dass ich an Backstage-Pässe komme. Und zwar nicht, weil ich mit Künstlern am Catering rumhängen möchte, sondern ich brauche eine Toilette. Also ich brauche freie Wege zur Toilette und muss nicht mit 80 Leuten vom Dixi-Klo stehen. Ja. Dann würde ich auch nicht aufs Festival gehen. Da hast du völlig recht. So habe ich das noch nie betrachtet. Also das heißt, ich gehe schon mit so einem grundsicheren Gefühl hin.
Genau, ich glaube, das macht unglaublich viel aus. Ne? Also gerade diese vermeintlichen Kleinigkeiten, die einfach für einen riesen Unterschied machen können. Ne? Also auch wenn ich habe früher für ein internationales Reiseorchester gearbeitet, Tourneeorchester gearbeitet und war sehr viel auf Tournee und habe mir dann vorher oft die Hotels angeguckt, wo wir so waren und die Konzertsäle und habe mir angeguckt, wo ist ein Park in der Nähe, wo kann ich meine Auszeit nehmen, wie kann ich mich da aufstellen, wo ist ein Supermarkt, also wirklich so Sachen, wo andere Leute denken würden, okay, was ist mit der los, also, was fahr doch da einfach hin. Aber für mich war das super wichtig und das sind, weiß nicht, war eine Viertelstunde Recherche oder so und hat mich so viel mehr entspannt einfach, als ich komme da hin und weiß nicht, wo was ist. Und genau, diese Vorbereitungszeit ist absolut wertvoll. Dafür werbe ich auch mal viel.
Guckst du auch, wenn du in einem neuen Restaurant verabredet bist, schaust du auch online vorher auf die Speisekarte? Herrlich. Ist das nicht schön? Ja, so diese, dass die Grundbedürfnisse gut versorgt werden. Ja. Das ist einfach, und es ist doch wunderbar, wenn wir lernen, damit zu leben. Und wie gesagt, also dieser liebevolle, auch humorvolle Blick auf diese Skills. Und du hast natürlich völlig recht, wenn du sagst, Hochsensitivität, und ich finde gerade auch Hochsensitivität und Hochsensibilität haben nicht nur schöne Seiten. Also bin ich voll bei dir. Das kann man sich auch nicht schönreden, weil es eben auch immer wieder Kontexte gibt, die auch für mich der absolute Super-GAU sind, wo ich aber dann einfach echt durch muss, so, und das sorgt in meinem Organismus für großen, großen Stress. Aber ich glaube auch, es ist für Superman nicht immer leicht, Superman zu sein.
So ist das.
Was weiß man über die Ursachen von Hochsensibilität?
Also da gibt es verschiedene Lager, sage ich mal. Es gibt es gibt schon Verfechter, die sagen, das ist immer durch ein Trauma begründet.
Da dachte ich auch tatsächlich.
Gehe ich nicht konform mit, persönlich. Ich glaube schon, dass das manchmal vielleicht ein Trauma verstärken kann oder dass, wenn ein Trauma da ist, dass das vielleicht sich dann noch dazukommt. Das macht für mich schon Sinn. Aber ich gehe nicht konform mit der Aussage, dass das grundsätzlich immer der Fall ist. Das glaube ich einfach nicht. Mein Empfinden und auch das von Elaine Aron ist, dass das ein Wesensmerkmal ist. Das hat man oder man hat es eben nicht. Und das ist so, als wenn man introvertiert oder extrovertiert ist oder eher ein lauter Mensch oder eher ein leiser Mensch ist. Und das hat man einfach oder hat es eben nicht. Und es gibt wohl, aber auch das ist nicht wirklich wissenschaftlich bewiesen, eine erbliche Komponente dabei. Also wenn einer in der Familie, wenn man das Gefühl hat, oh, da ist irgendwie, ist das der Fall, dann lohnt es sich auch mal ein, zwei Generationen weiterzuschauen. Gibt es da vielleicht doch noch jemanden, wo man denkt, ah ja, das resoniert da auch nochmal. Genau, aber für mich ist es wirklich einfach ein Wesensmerkmal in den allermeisten Fällen.
Also was wir praktisch mitbringen auf diesem Planeten. Also ich hatte auch diese, also ich kann ja immer auch nur für mich sprechen und meine Erfahrungen. In meinem Fall kann ich den Link total schlagen zu Komplextrauma in der Kindheit, weil ich eben mit so einem, meine Grundkonfiguration war ein hypervigilantes Nervensystem. Und Eltern, die beide sehr unberechenbar waren. Das heißt, ich musste auch zwangsläufig relativ früh lernen, Mikromimiken zu lesen. Und das ist vielleicht eine ganz schöne Brücke nochmal zu der Hochsensitivität, der sechste Sinn, wie du es genannt hast. Wie kann sich das noch zeigen im Alltag bei Menschen?
Also ein typischer Fall ist zum Beispiel auf der Arbeit, im Arbeitskontext. Man ist in einem Meeting zusammen. Und es wird was gesprochen und man empfindet einen Konflikt oder man empfindet, oh, da war der Chef oder die Chefin jetzt aber gerade nicht zufrieden mit der Präsentation von Person X. Mhm. Und geht dann hinterher vielleicht zu Person X oder auch zu Person Y, einer anderen Person, und meint, oh, das war ja jetzt heute irgendwie ein bisschen ruckelig. Und die andere Person sagt, hä, wieso? Wieso? War doch gar nichts. Also dieses typische zwischen den Zeilen lesen, eben genau das, ne? Nicht nur die Worte zu hören, sondern auch die Mimik, die Gestik, den Tonfall, die Intonation, all das wird sozusagen in Sekundenschnelle oder Bruchteilen von Sekunden im System verarbeitet und ausgelesen sozusagen. Und das ist so ein typisches Beispiel, wo oft hochsensible, hochsensitive Menschen an ihre Grenzen kommen oder einfach oft so ein Störgefühl haben, weil sie dann oft gespiegelt bekommen, nee, das hatte doch gar nicht gesagt, dass es so ist. Und man dann selber denkt, ja, das stimmt, gesagt wurde das nicht, aber ich habe es gehört. Also ich habe gehört, was nicht gesagt wurde, sozusagen. Das ist so eine sehr typische Situation. Oder auch, dass man manchmal vielleicht so gar nicht so richtig trennen kann, ist es mein Gefühl gerade oder ist es das Gefühl von meinem Gegenüber? Also weil es so stark verschmilzt und man sich so sehr reinversetzen kann, dass das einfach schwierig auseinander zu dividieren ist manchmal. Oder auch so ganz, also ganz einfache Beispiele sind zum Beispiel, ich weine bei jedem Film. Bei einem Hörspiel fange ich an zu weinen, wenn irgendwas mich berührt. So, da kann ich gar nichts gegen tun. Das ist einfach so, weil ich dann in dem Moment so da drin bin und so assimiliert bin. Also wenn meine Kinder irgendwas hören oder ich in einem Film gucke, das ist wirklich, oder eine Werbung sehe, also wirklich so Sachen, wo man denkt, ja, also hallo, das ist eine Werbung, entschuldige mal. Aber das springt bei mir so an, also diese emotionale Ebene. Genau, das sind, glaube ich, so typische Situationen oder Beispiele oder Merkmale für die Hochsensitivität.
Und würdest du sagen, dass es auch ein Aspekt ist, den wir lernen dürfen, mit einer Hochsensitivität der eigenen Wahrnehmung mehr und mehr zu vertrauen, ohne sie als in Stein gemeißelt der ganzen Welt überstülpen zu wollen?
Absolut, das hast du total schön gesagt, das sehe ich ganz genauso.
Also sprechen wir aus Erfahrung.
Genau, das bei sich zu bleiben, bei dem Gefühl zu bleiben, aber Achtung, auch nicht übergriffig zu werden. Ne, das, was wir eigentlich so gar nicht mögen, wenn jemand übergriffig wird, werden hochsensible, hochsensitive Menschen doch auch manchmal aus einer guten Intention heraus. Aber es gibt eben einfach unterschiedliche Wahrnehmungen von der gleichen Situation. Und das auch so sein zu lassen, ist auch eine Kunst, sage ich mal. Oder da offen als Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen, als Angebot zum Beispiel, ne? Wenn man merkt, oh, da geht's jemandem nicht gut, dann vielleicht nicht hinzugehen und zu sagen, oh, ich merke jetzt, da geht's nicht gut, sondern erstmal zu fragen oder ein Gesprächsangebot zu machen, erstmal, bevor man mit seiner eigenen Wahrnehmung vielleicht schon um die Ecke kommt, bevor der andere das vielleicht überhaupt erstmal für sich selber noch gar nicht so klar hat. Das ist, glaube ich, die Balance, die es zu finden gilt. Aber ganz oft sehe ich das eben, dass viele hochsensitive Menschen ihrem Gefühl eben nicht mehr vertrauen, weil sie ganz oft eben diese Reaktionen gespiegelt bekommen von, das stimmt doch gar nicht, das ist doch gar nicht so, das, was du fühlst, das stimmt nicht, das ist nicht so. Und daraus machen diese Menschen eben sehr oft, ich bin falsch, ich bin nicht richtig, und dann vertrauen sich einfach nicht mehr. Und das ist die große Kunst, das wieder zu erlernen und dem Raum zu geben und gleichzeitig eben ja bei sich zu sein und präsent ansprechbar, würde ich sagen.
Da hat die Verena König in meiner Ausbildung vor vielen Jahren einen schönen Satz zu mir gesagt, nämlich, das knüpft an das oder ergänzt das, was du gerade gesagt hast, nämlich, weißt du, im besten Fall nimmst du etwas im Unterbewusstsein des anderen wahr, das der noch gar nicht im Bewusstsein hat. Und wenn du diesen Menschen dann damit konfrontierst, dann ist es natürlich nicht nur extrem übergriffig, sondern es kann auch extrem trennend sein und irritierend und verletzend und sehr verstörend. Und das habe ich auch gelernt im Laufe der Jahre, dass ich die Dinge, die ich wahrnehme, nicht sofort blip, in die Welt schicke. Und das finde ich tatsächlich auch enorm wichtig.
Ja, sehe ich ganz genauso. Es begegnet mir immer wieder, gerade auch bei den Menschen, die das gerade erst für sich erkannt haben und gerade diesen Begriff Hochsensitivität für sich verstanden haben, dass das dann extra oft passiert und dass man da einfach nochmal, ja, so eine kleine Warteschleife einfügt für sich nochmal und auch dem anderen die Chance gibt, überhaupt erstmal sein eigenes Bild oder ihr eigenes Bild zu formen und überhaupt ja für sich klar zu bekommen. Genau, was eben nicht unbedingt heißt, wenn das ein anderes Bild ist, dass das eigene falsch ist, aber dass es eben unterschiedliche Wahrnehmungen einfach auch gibt und auch unterschiedliche Bereitschaften, unterschiedliche Level der Wahrnehmung, dass das einfach ganz verschieden ist. Und wenn man sich einfach so als Gradmesser vielleicht vor Augen führt, ich möchte ja auch nicht, dass mir jemand meine Gefühle, meine Empfindungen abspricht und das zu der eigenen Maxime des Handelns macht, auch für sich selber, anderen gegenüber, dann ist, glaube ich, in unserer Gesellschaft sehr viel geworden.
Ich hatte meine Situation im Arbeitskontext, ich nenne die beiden jetzt mal Klaus und Petra, und ich war relativ neu dort in der Firma wieder und ich kannte beide nicht und die gehen nur nebeneinander vor mir durch das Großraumbüro für 3 Meter und ich werfe nur kurz einen Blick drauf und ich weiß, da läuft was. Die haben sich nicht angefasst, die haben nicht gekichert, die haben nicht geflirtet, die sind nur nebeneinander gegangen. Und dann habe ich Petra, nennen wir sie, ein paar Wochen später, also da gab es aber auch eine private Ebene, ein paar Wochen später abends zum Essen getroffen und dann habe ich gesagt, du bist in Klaus verliebt, ne? Und dann hat sie bestimmt 10 Minuten oder so, hat sie mit so einer Serviette vor ihrem Gesicht gesessen und war so hin und her gerissen zwischen totalem Entsetzen, weil sie gesagt hat, du bist eine Hexe, das kannst du nicht wissen, zwischen totalem amüsiert, das war überhaupt nicht schlimm, das war nichts Konfrontatives oder was sie irgendwie verletzt hätte, und es stimmte.
Ja.
Und diese kleinen Sachen sind für mich, muss ich aber auch sagen, immer wieder auch hilfreich. Also wenn mir dann doch bestätigt wird, auch meine Wahrnehmung ist die richtige. Weißt du, wie ich meine? Okay. Und ich finde, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, gebe ich gerne an dich die Frage, Ich stelle immer wieder fest, dass es auch immer wieder Momente gibt, wo ich es anzweifle. Hast du das auch?
Ja, absolut. Klar, immer mal wieder. Immer weniger. Früher sehr viel. Wirklich sehr viel. Und dann kam immer wieder diese Bestätigung, ach guck. Ich wurde früher auch das Beziehungsorakel genannt. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Und habe immer schon relativ früh gemerkt, da läuft es gerade nicht so eine gute Richtung. Und fand das aber auch selber dann so übergriffig und sagte, das geht ja gar nicht so. Und trotzdem habe ich das so gefühlt und es hat sich oft bewahrheitet, nicht immer, aber oft. Und ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich glaube, da ist tatsächlich so eine Art Trauma oder ein Lernen gewesen von, okay, es sind so viele Rückmeldungen gekommen von, das stimmt nicht, du liegst falsch, das, was du empfindest, ist nicht richtig, dass sich das so aufsummiert, ne, und man sich da dann doch immer mal wieder in Frage stellt. Mir geht das zum Beispiel auch im Gesundheitskontext so. Ich finde ja, dass viele hochsensible Menschen so eine Art Frühwarnsystem im Körper haben und das geht mir auch so. Ich merke wirklich sehr früh, wenn sich was verändert, hormonell oder wenn mir irgendein Nährstoff fehlt oder. Und war schon öfter bei Ärzten und gesagt, irgendwas ist da nicht ganz richtig, das ist irgendwie anders als sonst. Und bin ganz oft wirklich nach Hause geschickt worden und wirklich so ein bisschen, nicht ausgelacht, übertrieben, aber schon so ein bisschen belächelt worden mit, die schon wieder hat, so ein bisschen hypochondermäßig. Und es hat sich dann später doch bewahrheitet. Und ich versuche mich dann immer schon auch an diese Situation zu erinnern, wo das eben, ich sag mal, 90% schon stimmt, was ich da wahrnehme, was ich da fühle, was ich da bemerke einfach. Und wenn es mich nur mich betrifft, dann stehe ich dafür jetzt sehr, sehr energisch ein, sag ich mal. Wenn es um jemand anders geht, dann versuche ich schon, ja, eben wie gesagt, sehr offen zu sein, ein Angebot zu machen, aber eben da auch zu versuchen, nicht übergriffig zu kommunizieren.
Mhm. Hast du auch die Erfahrung gemacht, dass es manchmal, also besonders in Beziehungskontexten oder auch in engen Freundschaften, für Menschen richtig bedrohlich sein kann, diese Gabe?
Ich persönlich noch nicht, aber schon, es wurde mir schon öfter berichtet, ja, auf jeden Fall, gerade diese hochsensitive Seite, ne, dieses Orakel, Hexen, Hellseherische, was da so ein bisschen für viele Menschen auch durchklingt. Und ja, ich kann mir schon vorstellen, dass das für manche Menschen bedrohlich sein kann. Also in Beziehungen, gut, das ist dann vielleicht eher am Anfang der Beziehung oder, also es ist natürlich immer wieder schwierig, wenn eine Beziehung schon länger läuft sozusagen und dann eine der Personen für sich herausfindet, okay, das ist mit mir los in Anführungsstrichen, ich identifiziere mich mit diesem Begriff und das dann in der Beziehung zu besprechen, das ist oft eine Situation, die ich begleite, weil das
interessant
schon auch zu Konflikten führt, wenn auf einmal jemand anders ist, als man dachte, sag ich mal. Ne? Wo vielleicht auf der einen Seite dann auch so ein bisschen Vertrauensverlust da ist, wie du hast dich die ganze Zeit verstellt, das kann doch gar nicht sein und wieso hast du mir das denn nicht gesagt und so weiter. Oder auch so ein, ja, auch einfach, es ist ja schwierig für nicht hochsensible Menschen zu verstehen, wie es für einen hochsensiblen Menschen ist und andersrum. Also so wie ich es auch schwierig finde zu verstehen, wie jetzt jemand etwas nicht wahrnehmen kann, ist es für jemanden, der diesen Wesenszug eben nicht hat, auch schwierig nachzuvollziehen, warum das jetzt so anstrengend ist, im Café zu sitzen. Und das überhaupt erstmal wieder auf eine Ebene zu bekommen, erfordert Offenheit und auch ein bisschen Arbeit und sehr viel Austausch. Und ja, dieses Bedrohliche ist mir bisher noch nicht so oft begegnet, muss ich sagen. Bin ich auch ganz froh drüber. Aber es ist wahrscheinlich nicht von der Hand zu weisen, dass das auch vielleicht auch sogar generationsübergreifend eher so sein kann. Also zwischen Eltern und Kindern vielleicht, dass das auch Wunden aufreißt vielleicht oder sich auch eher als bedrohlich anfühlt, könnte ich mir vorstellen. Ist es dir schon begegnet?
Naja, ich würde mal behaupten, dass es wirklich unmöglich ist, mich anzulügen. Es ist absolut unmöglich. Ich werde es merken. Und das ist für Menschen bedrohlich. Also gerade für Menschen, deren Überlebensstrategie es vielleicht ist, hier und da mal Dinge unter den Tisch fallen zu lassen oder die Wahrheit ein bisschen schön zu färben oder ganz entscheidende, beziehungsentscheidende Dinge einfach überhaupt nicht zu kommunizieren. Es ist absolut unmöglich, mich anzulügen. Und ich glaube, dass die hochsensitiven Menschen das alle gemein haben.
Ja, würde ich auch mitgehen, auf jeden Fall. Ob es jetzt so bedrohlich, ja klar, kann ich, also kommt sehr auf die Konstellation natürlich drauf an. Ne?
Kommt ja, auf die Konstellation natürlich. Also es gibt ja so diese, das würde jetzt den Rahmen dieser Folge sprengen, da haben wir ja auch wirklich dieses Jahr schon sehr viel drüber gesprochen, aber das ist ja so ein bisschen auch der Klassiker in narzisstischen Beziehungen, ja. Ne? Dass du häufig einen sehr empathischen Partner auf der einen Seite und einen extrem narzisstischen Partner auf der anderen Seite hast, egal ob Mann oder Frau, auf welcher Seite oder zwei Männer oder zwei Frauen, völlig egal, aber die Kombi ist ein Klassiker. Hast du damit auch zu tun?
Ja, immer mal wieder. Wo ich dann auch wirklich versuche zu raten, sich da auch andere Hilfe noch zu Rate zu ziehen, weil da hört meine Kompetenz dann auch irgendwo auf, weil ich das auch psychologisch dann einfach nicht mehr begleiten kann in diesem Ausmaß, wenn es wirklich ein sehr, sehr starkes Muster ist, sag ich mal, oder eine sehr starke narzisstische Persönlichkeit in der Beziehung ist. Da bin ich dann nicht mehr die Expertin dafür, aber ich helfe schon auch. Ich fische immer mal wieder welche raus, ja, weil das, das ist schon, ja, es ist doch, es ist schon, es tritt gehäuft auf jeden Fall.
Liebe Nina, lass uns doch den Menschen, die jetzt von Hochsensibilität betroffen sind, vielleicht ein paar wertvolle kleine, also wir werden natürlich nicht alles teilen, das Buch, das du geschrieben hast, findet ihr wie alle Links zu Nina in den Shownotes. Du arbeitest ja auch mit Menschen und begleitest sie. Aber jetzt mal so alltagstauglich, was sind die Parameter, wo du sagen würdest, das ist für hochsensible Menschen einfach total wichtig, daran zu denken oder darauf mal den Augenmerk zu legen, um einfach auch viel stabiler und besser durch den Alltag zu kommen.
Also ich arbeite mit so zwei verschiedenen Ebenen, würde ich sagen. Ich beginne immer mit einer Nervensystemregulationsstrategie. Das ist einfach das A und O für hochsensible Menschen, würde ich sagen. Das ist die absolute Basis. Da für sich, welche Strategie auch immer oder verschiedene auch in seinem Köfferchen zu haben, um zu wissen, okay, das entspannt mich, das reguliert mein Nervensystem, da komme ich runter, da kann ich mich entspannen mit. Da einfach zu schauen, was ist das für mich? Das ist wirklich auch sehr unterschiedlich. Für mich ist das zum Beispiel ganz, ganz stark Sport. Sport ist für mich ein Riesenhebel, Bewegung allgemein. Ich mache ganz lange schon Ballett, seit ich ganz klein bin. Und das ist mein absolut wichtigster Anker, würde ich sagen, in meinem Freizeitleben. Das ist wirklich etwas, was mir unglaublich viel gibt, sowohl körperlich als auch geistig und mich unglaublich gut reguliert, einfach weil ich wirklich weiß, ich ziehe diese Schuhe an, ich bin anderthalb Stunden in einer ganz anderen Welt. Ich kann wirklich, nirgends kann ich so gut abschalten wie dort. Und das für sich rauszufinden, was ist das für mich? Für mich ist es Ballett, für jemand anderes ist es Reiten oder spazieren gehen oder stricken oder, egal was es ist. Was ist
also
das?
Also Ressourcen finden.
Genau, Ressourcen auf jeden Fall. Was ist das, was mich auflädt? Was sind meine Energiegeber sozusagen? Und wenn wir da jetzt schon sind, wirklich zu gucken, was sind meine Energieräuber? Was ist das, was mir Energie zieht ohne Ende? Was ist das, was mich total anstrengt? Und in dem zweiten Schritt, kann ich das vermeiden oder eben auch nicht? Weil manchmal ist es auch einfach nicht möglich, Dinge zu vermeiden, Situationen zu vermeiden. Wir wohnen ja alle nicht in einer Glasglocke, sondern bewegen uns in einem System. Ich bin ja systemisch ausgebildet und schaue halt immer, wie kann das im Alltag auch funktionieren? Wie geht das so? Wie kriegt man das hin? Genau, also Energiegeber auf jeden Fall herausfinden, Energieräuber herausfinden, wirklich zu gucken, okay, was reguliert mich? Sind es bestimmte Atemtechniken? Sind es so Dinge wie eine Gewichtsdecke? Ich liebe meine Gewichtsdecke. Mein Mann nennt sie liebevoll meinen Sandsack.
Findet man auch unter Therapiedecken im Internet.
Therapiedecken.
Kannst du ganz kurz darauf eingehen, was die machen mit dem Körper?
Die arbeiten nach dem Prinzip des Deep Pressure Touch. Das heißt, dieser tiefen Druck, der beruhigt einfach das Nervensystem, schüttet bestimmte Hormone, Botenstoffe aus, die einfach das ganze System entspannen. Und Das muss man aber auch ausprobieren. Auch das funktioniert nicht für jeden. Ich liebe das zum Teil, aber es gibt wirklich ganz viele andere Menschen, die das gar nicht haben können, zum Beispiel, die das dann als sehr einengend empfinden. Also ausprobieren, was funktioniert und was nicht. Genau, Yoga, Meditation, all diese Dinge sind natürlich wertvoll und wichtig. Und gleichzeitig reicht es oftmals nicht, auf diesem Level zu bleiben. Das ist wichtig, das ist die Basis, das ist einfach die Grundvoraussetzung, finde ich. Und gleichzeitig dürfen wir schon nochmal eine Etage tiefer gehen und einfach schauen, okay, welche Glaubenssätze habe ich mitgekriegt? Was habe ich gelernt über Sensibilität? Welche Assoziationen habe ich damit? Ist das für mich gleichbedeutend mit Schwäche? Ist das, oder welche Prägung habe ich einfach mitgenommen? Was sind da Dinge, die mich mein Leben lang schon begleiten? Welche Sätze kommen in meinen Kopf, wenn ich daran denke? Was darf ich da vielleicht neu programmieren? Was darf ich da neu denken? Welche neuen Sätze möchte ich glauben? Also da arbeite ich auch sehr, sehr viel dran, wirklich da eine ganze Etage nochmal tiefer zu schauen und wirklich Dinge ja grundsätzlicher anzugehen und vielleicht auch nachhaltiger dadurch, weil Nervensystemregulation ist wichtig, aber nur durch Yoga und Meditation in Dauerschleife ist es meiner Erfahrung nach einfach nicht nachhaltig getan.
Ja. Würde ich auch hundertprozentig mitgehen. Also gerade, wenn man als Kind, finde ich so, manchmal kann man das im Erwachsenenalter, wenn die Eltern noch leben, manchmal bei Familienfeiern, kann man das auch mal so raushören, ob da hier und da mal so ein Satz zählt wie, du warst aber immer auch schon so eine Mimose.
Ja. Ach, unser Sensibelchen schon wieder.
Ja, unser Sensibelchen schon wieder so. Und das ist so wichtig, da möchte ich dir zur Seite springen. Es ist so wichtig, das aufzulösen, weil diese Verknüpfungen ja weiter aktiv sind. Und wenn wir sie aber nachhaltig integrieren wollen und diese Identifikation damit endlich aufheben wollen, dann müssen wir sie enttarnen, sonst finden wir sie nicht im Unterbewusstsein. Und dann bleibt es ja letztendlich doch nur eine Symptombekämpfung.
Ganz genau, ja.
Okay, also Gewichtsdecke finde ich auch sehr schön und ich finde es auch, gefällt mir total gut an dir und an deinem Buch und an deiner Arbeit. Dieses, es gibt kein One Size Fits All. Wir alle sind aufgerufen, herauszufinden, was ist es, was mir gut tut. Für mich ist Spazierengehen so eine totale Allzweckwaffe. Und ich weiß aber zum Beispiel, dass es Menschen gibt, für die ist die Natur der pure Graus, weil die einfach sich mit Insekten unheimlich schwer tun. Ja. Also, oder ich habe Klientinnen, für die ist es unerträglich, durch eine Wiese zu laufen, weil die dieses Gefühl vom Gras an den Beinen nicht ertragen. Also sprich, egal was es ist, jeder von uns ist eben, ja, wie du sagst, aufgefordert und eingeladen, da so seinen kleinen Baukasten
total
zu finden.
Ja, ich zum Beispiel bin gar nicht gerne im Wald. Und viele Menschen lieben das ja total. Das ist für die der absolute Go-to-Place zum Auftanken. Und für mich hat das was ganz Bedrohliches. Ich finde das ganz, also ich fühle mich ganz, ganz unwohl im Wald, weil ich einfach diese Macht der Natur so stark aufnehme dann. Ich kann mich dem überhaupt nicht entziehen. Komme da überhaupt nicht in die Entspannung. Gar nicht. Und das ist wirklich, und für viele ist das totale Gegenteil. Also da wirklich für sich herauszufinden, was ist es für mich? Das ist, oder das eben für sich passend zu machen, das ist wichtig, ja.
Welche Rolle spielt die Ernährung deiner Meinung nach?
Ich glaube, eine sehr große. Ich glaube, vor allen Dingen Nährstoffe spielen eine große, große Rolle. B-Vitamine, ganz, ganz wichtig für die Nerven, fürs Nervensystem, Magnesium, all diese Dinge, Omega-3. Das sind auch nachgewiesenerweise einfach Nährstoffe, die wichtig sind für Menschen, die sensitiver eingestellt sind, die vielleicht auch einen sensitiveren Stoffwechsel haben. All das sind ja einfach Dinge, auf die ich auf jeden Fall großes Augenmerk lege. Ernährung, auch proteinreich, natürlich vitaminreich, weil einfach, wie ich vorhin schon sagte, dieses Frühwarnsystem im Körper einfach da ist. Also man spürt normalerweise auch sehr gut, was man jetzt gerade braucht. Also dieses Thema intuitives Essen ist für hochsensible Menschen, glaube ich, ein sehr wichtiges. Und auch sich da frei zu machen von Konventionen, von gesellschaftlichen Erwartungen, von Gruppendruck, all diesen Dingen. So, ach komm, jetzt trinken wir nochmal das Gläschen. Oder ne, auch Thema Alkohol, das sind Dinge, die tun hochsensible Menschen oft nicht gut. Und wir begeben uns da immer mal wieder, leider, auch mir ist das gestern wieder passiert, als ich gesagt habe, klar, trinke ich auch nochmal ein Glas Sekt mit. Obwohl ich eigentlich dachte, ach nee. So. Und das passiert immer wieder. Und das ist auch okay, wenn das mal wieder passiert. Das ist auch in Ordnung. Also auch da mit einer gewissen Sanftheit auf sich zu blicken und zu sagen, ach guck, okay, hat jetzt heute nicht so funktioniert, ist auch in Ordnung. Und das jetzt nicht zu groß zu machen und sich zu sagen, oh Mensch, warum das jetzt nicht geklappt? Und, sondern eher mit so einer Neutralität da drauf zu schauen und zu sagen, okay, und morgen schaffe ich es wieder, auf meine Bedürfnisse zu hören und die auch zu kommunizieren und auch dafür einzustehen und das genauso zu machen, wie ich das eben gerne hätte. Ja.
Und machst du die Erfahrung in der Arbeit mit Menschen, dass es vielen überhaupt nicht so leicht fällt, die eigenen Bedürfnisse überhaupt zu kennen, geschweige denn dafür loszugehen? Und wenn ja, was glaubst du, woran das liegt?
Oh ja, das ist ein Riesenthema, ein ganz häufiges Thema in meinen Begleitungen, überhaupt erstmal wahrzunehmen, was sind denn meine Bedürfnisse überhaupt? Das hängt ganz oft damit zusammen, dass es so verschwimmt mit den Bedürfnissen der anderen, mit den Gefühlen der anderen, dass man nicht so richtig unterscheiden kann, was ist meins und was ist deins. Aber auch, weil sich viele hochsensible Menschen oft anpassen und dann eben oft zurückstecken und dann oft des lieben Friedenwillens einfach sagen, ja, dann machen wir es so, wie du es möchtest. Das ist leider ein Muster, was sehr weit verbreitet ist, was einfach auch Zeit braucht und liebevolle Betrachtung braucht, um das ja ein bisschen aufzulösen und da für sich auch diese Stärke zu entwickeln, dafür einzustehen. Aber ja, als erstes überhaupt erstmal zu merken, was sind denn meine Bedürfnisse? Was gibt es denn? Ich habe in meinem Buch auch extra ein Bedürfnisvokabular mit abgedruckt, weil vielen Menschen die Worte überhaupt fehlen. Die wissen gar nicht, okay, was ist es denn überhaupt? Und das erstmal sich da rein zu begeben und zu spüren, okay, was brauche ich denn jetzt eigentlich wirklich? Und ich empfehle da zum Beispiel etwas, was ganz leicht im Alltag auch zu integrieren ist, so regelmäßige Check-ins zu machen, über den Tag verteilt. Zum Beispiel immer, wenn man ins Bad geht oder beim Frühstück, beim Mittagessen, beim Abendessen, so feste Anker im Tag, damit man das auch nicht vergisst. Und dann einfach kurz die Augen zuzumachen, 1-2 Minuten, und mal zu spüren, okay, was brauche ich denn jetzt gerade? Ist alles gut? Sind meine Level aufgefüllt? Ist irgendwo der Pegelstand nicht ganz, wo er sein sollte? Was ist es genau? Wie fühle ich mich emotional gerade? Wie fühle ich mich körperlich gerade? Gibt es da eine Differenz? Geht es mir vielleicht körperlich total gut, aber ich merke, ah, emotional ist heute schwierig oder andersrum. Also da das zu üben, diese Verbindung zu sich wirklich zuzulassen, die man hat, aber sie ist oft verbuddelt. Und das wieder so freizuräumen und sich dafür die Zeit zu nehmen und wirklich zu bestimmen, okay, was ist gerade bei mir los? Was ist hier gerade da und was brauche ich? Was sind die Bedürfnisse? Und kann ich mir die jetzt erfüllen? Oder ist jetzt gerade der Raum nicht da, weil ich auf der Arbeit bin oder mein Kind draußen weint oder? Und wenn der Raum gerade nicht da ist, das Bedürfnis aber schon, dann wirklich sich vorzunehmen, okay, und heute Abend hole ich das nach. Heute Abend gebe ich dem Raum und fülle diesen Tank wieder auf, ganz bewusst, und übergehe das nicht. Ich überspringe das nicht mehr, sondern ich versuche wirklich auch alle zu ermutigen, wirklich darauf zu achten, dass das Gefühl oder dieses Bedürfnis, wenn es nicht zeitnah erfüllt werden kann, später nachgeholt wird.
Jetzt bist du selber ja zweifache Mutter. Und die Kinder sind auch noch relativ klein und Hochsensibilität und Muttersein oder auch Vatersein, das ist natürlich eine Kombi, die hat es nochmal besonders in sich. Was kannst du denn als Mutter teilen mit unseren Ladies und Vätern, die uns jetzt gerade zuhören?
Ja, es ist definitiv eine Herausforderung. Mein erster Impuls ist Ohrenstöpsel. Das ist
der Noise-Canceling-Kopfhörer, ja. Ist auch mein bester Freund.
Wirklich sich das zu erlauben, wenn es zu laut ist und man vielleicht nicht die ganze Zeit sagen will, ach, jetzt seid doch mal leiser oder jetzt seid, so, ne? Wenn man das, und das dann aber nicht auszuhalten auf der anderen Seite, sondern zu sagen, okay, auch meine Bedürfnisse sind wichtig. Nicht nur die Bedürfnisse der Kinder nach Freiheit und Toben und so weiter, sondern auch meine Bedürfnisse nach Ruhe sind genauso wichtig. Also finde ich dafür eine Lösung, wie das beides funktionieren kann. Und ganz oft sind es so einfache Dinge wie, okay, ich mache mir jetzt einfach Ohrenstöpsel rein. Und da liegt aber ganz oft so eine Konvention drauf, so eine gesellschaftliche Erwartungshaltung von, oh, du bist eine schlechte Mutter, wenn du das nicht aushältst. Das kann doch nicht sein, das kannst du doch jetzt nicht machen. Du kannst doch jetzt nicht die Ohrenstöpsel reinmachen. Doch, kann man sehr wohl. Und im Gegenteil, man bringt seinen Kindern ja damit bei, gut für sich zu sorgen. Und das wollen wir doch. Wir wollen doch, dass unsere Kinder lernen, für sich und ihre Bedürfnisse einzustehen. Wir wollen doch, dass sie wissen, was sind ihre Bedürfnisse. Wir merken vielleicht selber, Mensch, oh, das ist für mich echt schwer. Ich möchte, dass das meine Kinder anders lernen und früher lernen. Und diese Heilung, die man vielleicht für sich selber auch dann durchführt, kann man wunderbar auch für die Kinder gleich nutzen und einfach da in ein Gespräch kommen, in einen Austausch kommen über Gefühle, über die Bedürfnisse, den Kindern gleich das Vokabular mitzugeben und beizubringen, okay, guck mal, wenn ich überfordert bin oder wenn ich wütend bin oder wenn ich freudig bin, egal was, welches Gefühl auch da ist oder welches Bedürfnis, dann mache ich zum Beispiel das und das. Was würdest du denn gerne machen? Oder. Also man kommt da auch ganz schnell in einen richtig schönen Austausch und hat dann sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Aber ja, es ist herausfordernd, sag ich mal, wirklich diese Bedürfnisse aller unter einen Hut zu bringen. Und ich glaube, als einzigen Rat möchte ich gerne mitgeben, dass ihr bitte aufpasst, dass eure Bedürfnisse nicht immer an letzter Stelle kommen.
Ich ziehe gerne zum 812. Mal in diesem Podcast das berühmte Bild der Sauerstoffmaske im Flieger herbei. Erst brauchen wir den Sauerstoff und dann helfen wir denen, die sich die Maske nicht aufsetzen können.
Absolut.
Wollen wir zum Schluss ein kleines Hochsensibilitäts-Ping-Pong spielen, wo sich im Alltag ganz banale Dinge zeigen können, die für hochsensible Menschen wie dich und mich eine wirkliche Herausforderung sein kann? Mhm. Ich glaube, da finden sich viele drin wieder, habe ich jetzt gerade so spontan die Idee. Hitze.
Oh ja. Hitze, auf jeden Fall, für mich ein Riesentrigger, finde ich ganz, ganz furchtbar auszuhalten. Für mich, also jetzt gerade bei dieser Hitze der letzten Tage, schwankte ich die ganze Zeit zwischen, oh mein Gott, Fenster aufreißen, weil Sauerstoff und oh mein Gott, Fenster unbedingt zulassen, weil viel zu heiß.
Du bist dran, hast du eins?
Also, Schwimmbad.
Weil?
Schwimmbad, weil mein absoluter Endgegner in puncto Reizüberflutung. Viel zu laut, viel zu warm, viele verschiedene Menschen, Wasser spritzt, Kinder rennen. Ich habe die ganze Zeit Sorge, dass ein Kind hinfällt und ausrutscht und auf den Hinterkopf fällt. Die nasse Badekleidung am Körper, Sonnenstrahlen, Sonnencreme, die klebt. Boah.
Mayonnaise und Pommes unter den Füßen. Ja.
Starker Wind.
Lärm, Haare im Gesicht. Haare im Gesicht sind auch ganz, ganz schlimm, finde ich. Und dann der Lärm und dem nicht entkommen können. Ich war mal auf Island 4 Wochen und Island ist sehr windig, ähnlich wie Fuerteventura. Könnte ich nicht leben, ging nicht.
Kapuze auf dem Kopf finde ich auch schwierig, wenn es so rutscht.
Kapuze auf dem Kopf ist auch nicht meins. Großraumbüro.
Oh ja. Ganz schwierig. Was gibt's noch? Grelles Einkaufslicht im Supermarkt.
Supermarkt generell.
Es gibt übrigens Supermärkte, die bestimmte Zeiten eingeführt haben für sensiblere Menschen, wo das Licht gedimmt ist und der Piepser an der Kasse aus ist und so, fand ich super.
Stimmt, habe ich auch einen Artikel drüber gelesen. Ich wüsste jetzt spontan nicht, wo einer ist, aber ja, sehr witzig. Also wir könnten das jetzt hier wahrscheinlich noch ewig weiter so machen. Ja. Ich wollte das so gerne mal ausprobieren, weil ich mir wünschen würde, dass all diejenigen, die uns jetzt zuhören, immer mehr in dieses Gefühl kommen, ich bin kein Freak, sondern ich habe eine Gabe und damit ich sie als Gabe empfinde, muss ich lernen, gut für mich zu sorgen und ich bin damit nicht alleine. Und wie du sagst, also selbst meine allerbeste Freundin, mit der ich schon seit über 20 Jahren durchs Leben gehe, hat ein ganz anderes Empfinden als ich. Und an Punkten, wo ich sage, boah, ich pack das gar nicht, es killt mich gerade hier, es killt mich wirklich. Und es gibt immer noch Augenblicke, gerade im öffentlichen Setting, wo ich sage, es killt mich, die dann da sitzen und sagt, ehrlich? Und ich so, ja, ich find's Wahnsinn, wirklich, ich find's absoluter Wahnsinn. Ja. Und dass wir lernen, damit zu leben, weil das doch im Grunde genommen die einzige Möglichkeit ist, die wir haben.
Total.
Anstatt uns zu bekämpfen.
Genau, dieses Annehmen von sich selber und damit seinen Frieden zu machen, das ist so wichtig und das strahlt dann auch auf das Umfeld ab, glaube ich, wenn man einfach für sich selber so in sich ruht und einfach weiß, okay, mit mir ist alles super und es ist alles ganz genau richtig so und ja, es ist anders, aber es ist eben nur anders. Es ist nicht besser, nicht schlechter, es ist anders und ja, das ist einfach sehr, sehr schön.
Energiesparbirnen fallen mir noch ein zum Schluss.
Oh ja.
Die sind auch nicht geeignet für hochsensible Menschen.
Schildern T-Shirts.
Es war ein großes Vergnügen, sich mit dir auszutauschen. Ich danke dir von Herzen. Ihr findet, wie gesagt, alle Links, alle Wege zu Nina in den Shownotes unter dieser Folge, wenn ihr sie auf Spotify oder Apple anhört. Bitte lasst mir gerne ein Abo da und eine kleine Bewertung. Es gibt auch ein Video auf YouTube, dann könnt ihr uns beide im Gespräch auch dabei anschauen. Da freuen wir uns natürlich auch. Und ich wünsche dir von Herzen für deinen weiteren Weg alles Gute. Wie sorgst du heute gut für dich?
Ich gehe gleich spazieren. Das ist genau so was dann doch immer wichtig zu meiner Nervensystemregulation. Und werde mir nachher noch eine schöne Tasse Tee kochen. Genau.
Sehr gut. Wir hören uns nächsten Freitag wieder. Dann geht es bei Get Happy um das Thema Fasten. Und zwar um die verschiedenen Arten zu fasten, weil so Hardcore-Fasten mit nur noch Brühe und Wasser ist für hochsensible Menschen sicherlich auch nicht geeignet. Aber es gibt ganz unterschiedliche Arten, wie man auch sanft fasten kann. Und die möchte ich nächste Woche gerne mit euch ein bisschen beleuchten. Bleibt bis dahin wie immer zuversichtlich, bleibt gesund und stets neugierig. Und dir, liebe Nina, jetzt einen schönen Spaziergang.
Dankeschön, liebe Kathi.
Bis dann.
Tschüss.
Get happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Von und mit Kathi Kleff.